Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Im Erdbebengebiet in Haiti ist erste Hilfe angekommen, die Lage ist aber weiterhin unübersichtlich. Wir berichten über die Situation in Port-au-Prince. Wir geben einen Überblick der internationalen und Schweizer Hilfe vor Ort und fragen, was braucht es am dringendsten und was längerfristig. Aus dem Katastrophengebiet von Haiti gibt es weiterhin kaum zuverlässige Informationen. Auch die Zahl der Opfer ist nach wie vor unbekannt. Veronika Meyer berichtet.
Ein neuer Tag bricht an in Haiti, der zweite nach dem verheerenden Erdbeben. Unzählige Menschen haben die Nacht im Freien verbracht. Weite Teile der Hauptstadt Port-au-Prince sind zerstört oder unbewohnbar. Das zeigen die Bilder, die uns aus dem Erdbebengebiet erreichen. Stundenlang graben die Menschen nach Verschütteten, mit bloßen Händen. Es fehlt an geeignetem Bergungsgerät, es fehlt überhaupt an allem. An medizinischer Versorgung, an Strom, an Trinkwasser, an Lebensmitteln. Auch die Kommunikation mit der Außenwelt ist nach wie vor sehr schwierig. Eine Telefonverbindung herzustellen ist praktisch unmöglich und auch das Internet funktioniert nur ab und zu. Die Menschen sind verzweifelt. Sie befürchte, sagte die deutsche Journalistin Anrus Schön in einem Interview mit der Online-Ausgabe der Zeitung Welt, sie befürchte, dass die Lage langsam gefährlich werde.
Im Moment haben die Leute ja noch nicht so viel Hunger. Sie haben wahrscheinlich sehr viel Durst, aber noch nicht so viel Hunger. Und wenn dann anfängt der Hunger zu kommen und dann der Durst ganz schlimm wird, ja, dann haben wir so ungefähr Apokalypse.
Die Hilfsorganisationen, die schon vor dem Erdbeben in Haiti tätig waren, sind selbst betroffen und entsprechend überfordert. Und die Hilfe von außen, von den vielen Staaten, die Unterstützung zugesichert haben, diese Hilfe kommt nur langsam. Die Infrastruktur im Erdbebengebiet, die Straßen, der Flughafen sind zerstört oder schwer beschädigt. Die Hilfsteams müssen deshalb die Dominikanische Republik, den Nachbarstaat auf der gleichen Insel, ansteuern und von dort aus versuchen, mit Helikoptern oder auf dem Landweg nach Port-au-Prince zu gelangen. Doch der Weg dahin ist mühselig und so sind die Menschen im Erdbebengebiet vorläufig weiter auf sich alleine gestellt.
Auslandredaktorin Veronika Meyer. Mehr zum Beben in Haiti und zu den Rettungsarbeiten später in der Sendung. Nun zu den Nachrichten mit diesen Schlagzeilen. 25% minus. Die Aufträge bei Sulzer brechen massiv ein. Blauzungenkrankheit. Schafe und Rinder impfen bleibt in der Schweiz die Regel. Und Irakkrieg. Der niederländische Ministerpräsident versucht, eine Regierungskrise abzuwenden. Andrea Abbühl.
Der Technologiekonzern Sulzer bekommt die Wirtschaftskrise mit voller Härte zu spüren. Im letzten Jahr seien die Bestellungen um 25% zurückgegangen, auf 3 Milliarden Franken, teilt das Unternehmen mit. Und auch für 2010 rechnet Sulzer noch nicht mit einer Erholung. Die Konsumentenorganisationen der Deutsch- und der Westschweiz sowie des Tessins spannen zusammen. Mit einer gemeinsamen Agenda wollten sie für die Konsumenten mehr erreichen, teilten die Organisationen mit. Das Programm umfasst 10 Punkte. Beispielsweise sollen die Kosten im Gesundheitswesen gesenkt und die Krankenkassen zu mehr Transparenz gezwungen werden. Außerdem soll es im Telekommunikationsbereich mehr Wettbewerb geben. Grundsätzlich müssen Rinder und Schafe in der Schweiz auch in diesem Jahr gegen die Blauzungenkrankheit geimpft werden. Bauern, die ihre Tiere nicht impfen lassen wollen, können jedoch eine Ausnahme beantragen. Sie müssen aber die Kosten selber übernehmen, falls ihre Tiere erkranken. Dies hat das Bundesamt für Veterinärwesen nun definitiv verordnet. Bedingt zufrieden ist man bei der Kleinbauernvereinigung und bei Bioswiss. Es sei ein Kompromiss, mit dem man ein Jahr lang leben könne. Beide Organisationen möchten, dass die Impfung gegen Blauzungenkrankheit freiwillig ist. In Irak hat ein Gericht 11 Personen zum Tod verurteilt. Ihnen wird vorgeworfen, sie hätten im letzten August in der Hauptstadt Bagdad mehrere schwere Bombenanschläge verübt, unter anderem auf das Finanz- und Außendepartement. Bei den Anschlägen waren rund 100 Menschen getötet und mehrere hundert verletzt worden. Der niederländische Ministerpräsident Balkenende hat seine Aussagen zum Irakkrieg revidiert, um das Regierungsbündnis nicht zu gefährden. In einem Schreiben an das Parlament erklärte Balkenende, heute würde er den Einmarsch der US-Truppen in Irak nicht mehr gutheißen. Bisher hatte Balkenende seine Unterstützung für die damalige US-Regierung stets verteidigt. Dies hatte zu Spannungen mit den Sozialdemokraten in der niederländischen Regierung geführt. Der deutsche Theaterleiter und Regisseur Volker Hesse erhält die größte Schweizer Theaterauszeichnung, den Hans-Reinhardt-Ring. Dies teilt das Bundesamt für Kultur mit. Hesse habe mit seinen Inszenierungen an bedeutenden Bühnen des ganzen deutschen Sprachraums Akzente gesetzt, schreibt die Jury zur Begründung. Zudem habe er mit seinen Inszenierungen des Einsiedler Welttheaters und der Altdorfer Tellspiele traditionellen Sparten des Theaters in der Schweiz eine zeitgenössische Form gegeben. Der Pharmakonzern Roche und das Internationale Olympische Komitee IOC haben beste Chancen, einen Schmähpreis zu erhalten für besonders menschenverachtendes Wirtschaften. Beide wurden von Globalisierungsgegnern für den sogenannten Public Eye Award nominiert. Roche wegen Transplantationsstudien in China und das IOC, weil es sich vor den Winterspielen in Vancouver nicht um die Landansprüche der indianischen Bevölkerung kümmerte. Eine Weichenstörung bei Lenzburg führte am Vormittag auf der Strecke Zürich-Olten zu Behinderungen. Die IC-Züge Zürich-Basel wurden umgeleitet, S-Bahn-Züge fielen aus.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Wenn der Hunger kommt und der Durst noch größer wird, haben wir die Apokalypse, sagt also die Augenzeugen in Haiti. Wir fragen in den nächsten Minuten, was braucht es jetzt am dringendsten, wer kann es liefern und wo stecken die Schweizer Retter? Dann Rätsel um UBS-USA-Affäre. Warum schwiegen Hans-Rudolf Merz und Evelyn Widmer-Schlumpf, ihre Bundesratskollegen, 5 Monate lang an? Verblasstes Orange. Warum wird nach den Präsidentschaftswahlen in der Ukraine fast nichts mehr von der Revolution übrig bleiben? Und einen Rest von Bankgeheimnis bewahren, das wollen die Privatbanken. Deren Präsident, der St. Galler Konrad Humler, ist Gast im Tagesgespräch um 13 Uhr. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.617 Punkten plus 1,0%. Der Euro wird zu 1.47,95 gehandelt, der Dollar zu 1.0208. Das Wetter. Im Flachland liegt Hochnebel mit einer Obergrenze um 1200 Meter. Darüber scheint im Osten die Sonne, im Westen ziehen Wolken auf. Die Temperatur liegt bei 2 Grad, mit Föhn werden bis 7 Grad erreicht. Im Süden bleibt es meist trüb bei 4 Grad. Am Freitag und am Samstag scheint in den Alpen und im Süden meistens die Sonne, im Flachland hat es oft Hochnebel. Die Temperatur liegt im Norden bei 0 und im Süden bei 6 Grad. Am Sonntag fällt zunächst Schnee und Regen, im Westen und Süden wird es anschließend freundlich. Die Temperatur liegt bei rund 4 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Das Leid in Haiti ist groß, die Situation noch höchst unklar. Wie viele Menschen tot sind, ist ungewiss. Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende, sind obdachlos. Hilfe von außen ins Land zu bringen, ist aufgrund der zerstörten Infrastruktur äußerst schwierig. Eine Erfahrung, die auch die DEZA, die Schweizer Direktion für Entwicklungszusammenarbeit, machen muss. Trotzdem will die Schweiz das verwüstete Land nicht im Stich lassen. Auch später nicht, wenn die großen Haiti-Schlagzeilen eines Tages verschwunden sind. Elmar Plotzer.
Das 6-köpfige Schweizer Expertenteam, das gestern abgereist ist, hat Haiti noch immer nicht erreicht, sondern befindet sich in der benachbarten Dominikanischen Republik. Mit dem Flugzeug direkt in Haiti landen konnten die Schweizer nicht, weil der dortige Flughafen beschädigt ist. Das Team soll aber heute im Laufe des Tages das Katastrophengebiet erreichen, sagt Toni Frisch, der Delegierte des Bundes für die humanitäre Hilfe. Schneller sei es einfach nicht gegangen.
Das Problem ist ja sowieso, dass zu Nachtzeit eine Verschiebung aus Sicherheitsgründen nicht möglich war und im Moment ist Straßentransport vorgesehen und auch so geplant. Das ist nicht der schnellste, aber der sicherste Weg auf jeden Fall im Moment.
Wegen des prekären Zustands von Straßen und sonstiger Infrastruktur könnte die Fahrt ins Katastrophengebiet bis zu 8 Stunden dauern. Toni Frisch hofft deshalb, dass vor Ort bald genügend Helikopter bereitstehen, damit die Rettungsteams schneller vorwärts kommen. Denn heute Vormittag hat sich von Zürich aus bereits ein zweites Schweizer Hilfsteam auf den Weg gemacht. Das sind Experten für humanitäre Hilfe, für Wasserversorgung und Notunterkünfte. Auf den Einsatz von Bergungsteams mit Rettungshunden wird aber verzichtet. Man sehe ja, wie schwierig es sei, nach Haiti zu gelangen, sagt Toni Frisch.
Deshalb musste ich schweren Herzens diesen Entscheid treffen. Wir sind mutmaßlich zu spät, weil wir keine Garantie haben, dass wir eben vor Ort rechtzeitig die Transportmittel zugesichert haben.
Und die Aussichten, 48 Stunden nach einem Erdbeben noch Überlebende in den Trümmern zu finden, seien sehr gering, bedauert Toni Frisch. Die Schweiz werde aber den Verletzten, Obdachlosen und verarmten Menschen in Haiti helfen. Und das nicht nur jetzt im Moment.
Es wird ein längerfristiges, das heißt ein mehrjähriges Engagement der Schweiz entsteht aus dieser Katastrophe. Und die humanitäre Hilfe des Bundes praktisch von der ersten Minute weg über Jahre. Und das tut kaum jemand.
Das seien keine leeren Worte, betont Toni Frisch, der Delegierte für humanitäre Hilfe. Die Schweiz werde dieses Versprechen einhalten.
Elmar Plotzer. Erste Retter sind inzwischen in Haiti angekommen. Sie versorgen die verletzten und verstörten Menschen mit dem Nötigsten, mit Wasser. Weitere Hilfe ist auf dem Weg, ein amerikanisches Schiff zum Beispiel, und auch Brasilien hat Hilfstrupps losgeschickt. Sowieso wird die Aufgabe in Haiti für die internationalen Rettungskräfte schwierig. Schwieriger als sonst, das wissen auch erfahrene Retter. Daniel Voll.
In einem Punkt geht es den meisten internationalen Helfern gleich. Sie haben keinen oder kaum Kontakt zu ihren Mitarbeitern, die bereits in Haiti stationiert sind. Dies sagt zum Beispiel Paul McFann, der den Einsatz von Médecins Sans Frontières von Kanada aus leitet. Sie wüssten nur wenig über die konkrete Situation vor Ort und auch kaum etwas über die aktuelle Entwicklung.
Information for us is very difficult to gather. It's very difficult to be aware of exactly what our teams are up to, where and how things generally progress.
Was also tun? Da müsse man sich auf die Erfahrungen aus früheren Einsätzen in Erdbebengebieten verlassen, sagt Rolf Stocker, Leiter für humanitäre Hilfe beim Hilfswerk der Evangelischen Kirchenschweiz, HEX. Rolf Stocker ist seit 15 Jahren in der Katastrophenhilfe tätig, früher auch für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Aufgrund dieser Erfahrungen und der spärlichen Informationen aus Haiti ergebe sich eine Priorität.
Die Rettung der Leute, die Sicherung der Gebäude, damit nicht noch weitere Unfälle passieren, dass es nicht noch weitere Verluste von Menschenleben gibt. Dann sehr schnell kommt natürlich die ganze Wassersituation, die anscheinend schon ziemlich prekär ist, auch die ganze Abwasserversorgung, die sichergestellt werden muss, damit es keine gesundheitlichen Probleme nachher gibt. Eben Cholera-Epidemien sind dann sehr schnell da.
Seuchen und wachsende soziale Spannungen erschweren in solchen Momenten Rettungseinsätze zusätzlich. Denn wenn Hunger, Durst und Verzweiflung zunehmen, steigt auch die Gewaltbereitschaft in der Bevölkerung, bestätigt Rolf Stocker.
Das kann natürlich schon sehr schwierig werden. Eben, es gibt auch Plünderungen von Geschäften und so oder auch von Privathäusern und die Gewaltbereitschaft wird natürlich sicher auch steigen.
Die Infrastruktur in der Region um die Hauptstadt Port-au-Prince ist weitgehend zerstört, heißt es. Internationale Hilfe für Haiti ist zwar unterwegs, doch bis sie auf der Insel eintrifft, dürfte mindestens noch ein Tag vergehen. Solange, glaubt Rolf Stocker, aufgrund seiner Erfahrung, dürften die vorhandenen Kapazitäten noch ausreichen. Auch wenn es aufgrund der spärlichen Informationen praktisch an allem fehlt.
Vielfach ist es ein Ineinandergreifen, weil die lokale Bevölkerung, wenn es auch nur kleinere Aktionen sind, die können sich doch auch immer wieder selber helfen, Nachbarschaftshilfe und solche Sachen oder eben auch Partnerorganisationen von Hilfswerken, die vor Ort sind, die tun mittlerweile ihr Bestes einfach vor Ort mit den Mitteln, die sie zur Verfügung haben und bis halt ja eben wirklich dann die ganz große Maschinerie ans Laufen kommt, wie gesagt, ja, das kann ein, zwei Tage gehen und mit dem müssen wir einfach auch leben.
Doch dann sei es wichtig, dass die große Maschinerie der internationalen Organisation wie der amerikanischen Marine, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz oder von Médecins Sans Frontières zum Einsatz kommen. Sie bringen schweres Gerät für Räumungsarbeiten, installieren ein Telefonnetz und bringen Notspitäler auf Schiffen mit und ebnen damit den Weg für kleinere Organisationen, um aktiv zu werden.
Daniel Voll, soweit unsere Berichterstattung zum Erdbeben in der Karibik. Die Glückskette sammelt für die Menschen in Haiti. Spenden kann man aufs Postkonto 10-15.000-6 unter dem Stichwort Haiti. Da staunten alle, obwohl das Finanz- und Justizdepartement schon im März 2008 über die Bedrohung der UBS durch die US-Justiz im Bild waren, informierten sie den gesamten Bundesrat erst 5 Monate später. Das wurde gestern klar, als Bundespräsidentin Doris Leuthard zum ersten Mal Stellung nahm zum Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes in Sachen Herausgabe von UBS-Bankdaten. Da staunten nicht nur die anwesenden Journalistinnen und Journalisten, sondern auch die Parlamentarier. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts heißt es klipp und klar, die FINMA habe alle zuständigen Bundesbehörden seit dem Frühling 2008 regelmäßig über die Bedrohungslage gegenüber der UBS und indirekt den Rechtsstaat Schweiz informiert. Dem Finanz- und dem Justizdepartement war die brenzlige Situation also von da an bekannt. Nun sagte Bundespräsidentin Doris Leuthard aber gestern:
Der Gesamtbundesrat wurde im August informiert vom EJPD wie vom EFD, dass ein Rechts- und Amtshilfeverfahren gegen die UBS gestartet wurde und die FINMA natürlich entsprechend auch involviert ist, ebenso die SNB. Das waren Informationen, die wir erhalten haben.
Leuthard ergänzte, es sei nicht üblich, dass der Gesamtbundesrat über alle Aufsichtsverfahren der FINMA Bescheid wisse. Es reiche, wenn in der Landesregierung darüber gesprochen werde.
Wenn das in einem Stadium ist, wo es wirklich von gesamtschweizerischem Interesse ist, und das ist dann Entscheid der jeweiligen Departemente, wenn sie den Gesamtbundesrat informieren.
Auf die Frage bei den beiden zuständigen Departementen, dem Finanz- und dem Justizdepartement, warum sie den Gesamtbundesrat nicht früher informiert hätten, ob die Bedrohungslage nicht schon im März von gesamtschweizerischem Interesse gewesen wäre, heißt es kurz «No comment». Deutlich kommentiert wird die Zeitspanne März bis August 2008 allerdings von Wirtschaftspolitikerinnen und Politikern. SP-Nationalrätin Hildegard Fessler:
Das ist viel zu lange und es zeigt, dass die Situation offensichtlich falsch eingeschätzt wurde.
Auch CVP-Nationalrat Pirmin Bischoff ist sehr erstaunt.
Ich gehe davon aus, dass ein Departementschef im Moment, wo er erfährt, dass die Schweiz in einer Notlage ist, unverzüglich den Gesamtbundesrat orientiert und nicht erst 4 oder 5 Monate später.
Auch die parlamentarischen Kommissionen hätten informiert werden müssen, denn schließlich seien es Bundesrat und Parlament, die gegebenenfalls über Notrecht entscheiden müssen, sagt Bischoff. Für SVP-Ständerat Hannes Germann haben die verantwortlichen Departemente schlicht versagt. Sie hätten die Brisanz der Situation falsch eingeschätzt.
Ja, es ist natürlich unerträglich, das jetzt anhören zu müssen, vor allem wenn man weiß, dass am Schluss ja einige Wochen vielleicht gefehlt haben, die ausgereicht hätten, die ersten Amtshilfegesuche rechtskräftig zu behandeln. Und damit hätte man vielleicht auch die unrechtmäßige Herausgabe dieser Kundendaten und damit das Bankgeheimnis retten können.
Alle drei Politiker sind sich einig. Die Vorfälle rund um die Herausgabe der UBS-Kundendaten müssten untersucht werden. Sei es von der Geschäftsprüfungskommission oder von einer parlamentarischen Untersuchungskommission PUC. Damit sei es aber vermutlich nicht getan, sagt SP-Frau Hildegard Fessler.
Es braucht wahrscheinlich auch einmal wieder neue Kräfte im Bundesrat. Also mir scheint, dass gerade Herr Merz jetzt so viele Dinge falsch gemacht hat, dass er sich wirklich überlegen muss, ob er in Zukunft der Richtige ist.
Sagt SP-Politikerin Hildegard Fessler im Bericht von Elisabeth Pestalozzi. In weiten Teilen der Schweiz ist die Luft nicht gut genug. Sie ist voller Schadstoffe, die liegen oft deutlich über den Grenzwerten. Die Entwicklung gibt zu denken. Lange Zeit sanken die Schadstoffwerte in der Luft, aber seit ein paar Jahren stagnieren sie. Jetzt präsentiert der Kanton mit der höchsten Schadstoffbelastung Maßnahmen zur Verbesserung der Luft, der Kanton Zürich. Die Vorschläge werden aber nicht genügen, um die Belastung unter die Grenzwerte zu drücken. Aus Zürich, Klaus Sammann.
Rund 800 Millionen Franken Kosten verursacht die schlechte Luft im Kanton Zürich pro Jahr. Insbesondere Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Krankheiten sind auf die zu hohen Konzentrationen von Feinstaub, Stickstoffdioxid und Ozon in der Zürcher Luft zurückzuführen. Der zuständige Zürcher Regierungsrat Markus Keggi beschreibt die Situation so:
Bis ins Jahr 2002 haben wir Erfolge erzielen können. Die Grenzwerte sind nach wie vor überschritten und wir möchten nicht, dass diese Grenzwerte weiter überschritten werden, sondern dass wir mit unseren Maßnahmen, die, denke ich, auch verträglich sind, an die Grenzwerte herankommen.
43 Maßnahmen umfasst die neue Verordnung der Zürcher Regierung. Sauberere Fahrzeuge sollen steuerlich entlastet, Feuerungen regelmäßig auf ihren Schadstoffausstoß überprüft, Industrie und Gewerbe zur Beschaffung umweltschonender Maschinen motiviert werden. Finanzielle Anreize und der technologische Fortschritt sind das Rezept. Zwangsmaßnahmen lehnt Baudirektor Markus Kegi von der SVP ab.
Ich vertrete eine freiheitliche Politik. Ich möchte nicht, dass der Mensch in eine Zwangsjacke genommen wird, sondern dass er sich überlegt, was er macht, was er tut und was er eigentlich dann mit seinem Tun bewirkt.
Immerhin könne mit den beschlossenen Maßnahmen die Feinstaubbelastung um rund 100 Tonnen pro Jahr verringert werden, diejenige von Stickstoffdioxid gar um 960 Tonnen. Zürich nimmt damit in den Augen der Regierung schweizweit eine Vorreiterrolle ein. Die Grenzwerte werden jedoch auch so bei weitem nicht erreicht. Die grüne Zürcher Kantonsrätin und VCS-Geschäftsführerin Gabi Petri ist ernüchtert.
Es bräuchte da mehr Mut zu einschneidenderen Maßnahmen, vor allem im Verkehr. Heute haben wir vor allem über Feuerung gesprochen, über Schmiede und Verbrennungsprozesse, aber der Verkehr ist eine zentrale Größe, wo man wirklich bessere Resultate für eine saubere Luft erzielen könnte.
Und in Sachen Lufthygiene gehe es eben nicht ohne Zwang, ist Gabi Petri überzeugt.
Es braucht Verbote, die sind griffig, es braucht auch zielführende Maßnahmen, denn wir haben einen verfassungsmäßigen Auftrag im Gesetz, die Luftgrenzwerte einzuhalten und wir sind heute in einem illegalen Zustand. Also da genügen einfach Anreize nicht mehr.
Das sieht der zuständige Baudirektor anders. Und einschneidende Maßnahmen könnten insbesondere der Wirtschaft in der aktuell schwierigen Lage gar nicht zugemutet werden, argumentiert die Zürcher Regierung.
Kurz nach ihrer Wiederwahl letzten Herbst war Angela Merkel der politische Superstar in Deutschland. Jetzt gerät sie parteiintern unter Druck. Manche Parteikollegen geben ihr die Schuld am schlechtesten Wahlergebnis der CDU seit 60 Jahren. Auf einer Klausur will die Partei heute über die Gründe reden und über Merkels Führungsstil, den viele als profillos empfinden. Aus Berlin, Ursula Hötzeler.
Eigentlich ist Angela Merkel der Star der CDU. Keine andere Politikerin ist so beliebt wie die Kanzlerin. Sie war Frau des Jahres, Madame Europa. Nur logisch, dass sie im Wahlkampf überall von den Plakaten lächelte. Wir haben die Kraft, stand darunter, CDU. Doch das scheint lange her, denn jetzt hagelt es von allen Seiten Kritik. An den Neujahrsempfängen macht sich die Basis Luft.
Profil der CDU muss gestärkt werden. Wir sind ja immer, haben immer noch das C im Namen. Das darf auch nicht untergehen. Das ist ganz wichtig.
Braucht eine Konservative sein.
Sie ist sehr diplomatisch, aber das muss man, manchmal muss man auch auf den Tisch schauen. So sehe ich das.
Der Frust ist unüberhörbar. Tatsächlich ist die neue Regierung denkbar schlecht gestartet. Zwar einigten sich CDU, CSU und FDP im Rekordtempo auf ein Programm und setzten bereits auf den 1. Januar Steuererleichterungen durch. Doch seither streiten sich die kleinen Partner wie die Kesselflicker. Die Kanzlerin müsse da endlich ein Machtwort sprechen, endlich führen, zeigen, wer der Chef sei, fordern deshalb CDU-Politiker. Sie sehen mit Sorge, wie die eigene Position im allgemeinen Hickhack untergeht und die Umfragewerte dramatisch sinken. Nur mit mehr Profil sei der Niedergang zu stoppen, sagt zum Beispiel Martin Lohmann, der in der CDU die engagierten Katholiken vertritt.
Wir können für alles und jedes in dieser Union eine Position finden. Und das zeigt natürlich auch zugleich ihre Schwäche.
Wofür steht die CDU? Das ist die alte Frage, die immer wieder auftaucht, seit Angela Merkel die CDU übernommen hat. Vielen Mitgliedern ist ihr Kurs zu beliebig, ihre Politik, etwa für Familien mit externer Kinderbetreuung, zu modern. Sie sehnen sich nach den alten konservativen Werten. Jetzt, da die CDU Millionen von Wählerstimmen verloren hat, sehen sie sich bestätigt. Doch die Kanzlerin sträubt sich. Basta-Politik ist nicht ihre Art. Sie hat andere Vorstellungen für ihre Partei, will flexibel bleiben und auf die Mitte zielen.
Mal bin ich liberal, mal bin ich konservativ, mal bin ich christlich-sozial. Und das macht die CDU aus.
Lange hat diese schwammige Definition funktioniert. Jetzt aber muss Angela Merkel kämpfen. Es werden zwei heikle Klausurtage für sie. Doch sie hat sich gewappnet. Um ihre konservativen Kritiker zu besänftigen, hat sie für heute zwei hohe Kirchenvertreter eingeladen. Daneben aber setzt sie auf die Unterstützung eines Wahlforschers. Der soll darlegen, dass eine Volkspartei auf die Dauer nur bestehen kann, wenn sie allen Gesellschaftsschichten etwas anbietet. Ob das die verunsicherte CDU-Basis wirklich überzeugt, ist fraglich. Doch es wird reichen, dass sich danach die Partei wieder offiziell geschlossen gibt. Zumindest bis zum nächsten Knatsch.
Ukraine vor 5 Jahren. Das war der Kampf zwischen Juschenko und Janukowitsch. Es war die Zeit der Orangenen Revolution und die Zeit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft in der Ukraine. Und der Westen hoffte auf mehr Demokratie. Jetzt, 5 Jahre später, hat sich das Blatt gewendet. Das Orange hat seine Leuchtkraft verloren, die Reformpolitiker sind in der Wählergunst auf einen Tiefpunkt gesunken. Und wenn am Sonntag ein neuer Staatspräsident gewählt wird, hat ausgerechnet Viktor Janukowitsch die besten Chancen. Jener Mann, den die Orange Revolution von der Macht verdrängt hatte. Julia Timoschenko, einst Symbol für den politischen Aufbruch im Land, dürfte es nur auf den 2. Platz, vielleicht gar nur auf die 3. Position schaffen. Politischer Frust und Resignation in der Ukraine. Die Reportage unseres Korrespondenten Peter Giesling.
Mit friedlich und patriotisch klingenden Klängen versucht derzeit das ukrainische Fernsehen, das Stimmvolk, auf die Wahlen einzustimmen. Doch von Zuversicht ist hier im Lande nicht viel zu spüren, im Gegenteil. Im Winter vor 5 Jahren hatten Tausende auf dem Kiewer Maidan, dem Unabhängigkeitsplatz, für einen neuen politischen Kurs demonstriert und schließlich dem Politikerduo Viktor Juschenko und Julia Timoschenko zum Durchbruch verholfen. Doch die Euphorie hielt nicht lange an. Die neue reformfreudige Politikergarde hatte sich bald heillos zerstritten, die Ukraine schlitterte von Krise zu Krise. Und jetzt ist auf dem Maidan, dort wo die Orange Revolution begonnen hatte, überhaupt nichts mehr von Aufbruch zu spüren. Auch nicht unter jenen Menschen, die sich damals wochenlang in eisiger Winterkälte für die ukrainischen Reformer ins Zeug gelegt hatten.
Ничего не изменится.
Nichts wird sich verändern. Die Korruption lähmt alles. Unsere Politiker und die Mafia sind letztlich eins. Nur das Geld regiert. Ja, wir hofften, unser Leben zu verändern, aber das ist uns nicht gelungen. Das Volk glaubt den Politikern nichts mehr. Die Orange Revolution war etwas Einmaliges. Alle haben darauf gesetzt, die Lage verbessern zu können. Aber nach dem Sieg sind wir alle enttäuscht worden.
Тех кандидатов, которых мы поддерживали во время революции, мы разочарованы в их действиях.
Die Politiker, welche wir unterstützt hatten, haben uns enttäuscht. Sie haben nicht mal die Hälfte ihrer Versprechen eingelöst. Deshalb werden mein Mann und ich weder die Reformer Julia Timoschenko noch Viktor Juschenko wählen. Wir werden einen der neuen, der jungen Kandidaten unterstützen, welche eine neue politische Perspektive anbieten.
Из новых перспективных политиков.
Ja, wir sollten die alten Politiker durch jüngere ersetzen. Solche Kandidaten sind beispielsweise Wladimir Litwin und Serhiy Tihipko. Der Geschäftsmann, Bankier und einstige Vizeregierungschef Tihipko steht gemäß gewissen Meinungsforschern nicht schlecht im Rennen und könnte am Sonntag im 1. Wahlgang unter Umständen gar Julia Timoschenko überflügeln. Als ziemlich sicher gilt indes, dass Viktor Janukowitsch dann bei der Stichwahl am 7. Februar die größten Chancen hat, zum neuen ukrainischen Staatspräsidenten gekürt zu werden. Janukowitsch, just jener rückwärtsgewandte und konservative Politiker, den die Orange Revolution in der Ukraine vor 5 Jahren noch so erbittert bekämpft hatte.
Die Ukraine vor den Präsidentschaftswahlen, Peter Giesling hat berichtet. Fotos und seine Eindrücke aus dem Land hat unser Korrespondent für Sie ins Internet gestellt. Auf www.drs.ch sind Sie zu finden.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Mehr Informationen auf drs.ch.